Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast mit Heike Banger zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Wie schnell es gehen kann, dass sich die Märkte drehen, konnten Anleger Ende vergangener Woche erleben. Als der Handelskonflikt zwischen den USA und China neu entflammte, war plötzlich wieder Zittern und Bangen angesagt. Der Zollstreit ist nicht der einzige Konfliktherd, der an der Fassade der schönen neuen Welt immerwährender Kurssteigerungen kratzen könnte. Aktien sind derzeit fast so teuer wie zu Zeiten der Technologieblase. Da ist sehr viel Hoffnung eingepreist, sagt Jan Fiebig. Ich bin Heike Bangert, mit dem Co-CEO des Bankhauses Otto BHF habe ich ein paar Tage vor dem Einbruch gesprochen. Und was soll ich sagen? Recht hatte er. Jan, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hast, mit mir zu sprechen über Politik, über Wirtschaft, über das, was an den Märkten passiert natürlich. Lass uns mal mit der Geopolitik beginnen. Die Welt schwankt zwischen Hoffnung und Bangen. Also Hoffnung natürlich auf einen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. Ich will mal das große Wort sagen, das keiner in den Mund nimmt, Frieden im Nahen Osten. Und Bangen, die Angst, irgendwie die Aggressionen Russlands könnten sich künftig eben nicht nur gegen die Ukraine richten, sondern eben tatsächlich auch in die NATO-Länder reinschwappen. Wollen wir vielleicht damit ganz kurz beginnen? Wie ordnest du das geopolitische Feld ein?
Also ich betrachte das ja immer aus Sicht der Finanzmärkte und das ist natürlich ein ganz anderer Fall, als wenn man das aus humanitärer Sicht betrachtet. Natürlich wünschen wir uns allen einen Frieden in Gaza. Natürlich wünschen wir uns, dass diese Bombardierung endlich aufhört und diese Schrecken dort aufhören. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, für die Finanzmärkte hat das eine relativ geringe Auswirkung, was im Nahen Osten passiert. Das Einzige, worauf Anleger eigentlich sehr stark achten, ist, ob die Öllieferungen gerade auf die Straße Hormuz weiterhin funktionieren. Und solange das gegeben ist, haben eigentlich diese Verwerfungen, die es dort gibt, auf die Finanzmärkte relativ wenig Auswirkungen.
Dann lass uns gerne mal auf die Wirtschaft blicken und dann gucke ich tatsächlich doch noch mal auf die Politik. In Frankreich ist die Regierung abermals zerbrochen. Damit haben einige gerechnet, aber nichtsdestotrotz, es ist natürlich ganz offensichtlich schwierig. Möglicherweise stehen Neuwahlen an und wir sprechen auch gleich noch mal über Donald Trump. Vielleicht erst ein ganz kurzer Satz zu Frankreich. Wir kommen noch mal darauf zu, im Zuge eben der Verschuldung, die dahinter steht. Ist das ein Thema, das die Wirtschaft hier in Europa berührt?
Das ist ein wirklich enorm wichtiges Thema langfristig, weil man einfach in der zweitgrößten Volkswirtschaft sehr, sehr oft Premierministerwechsel hat. Wenn wir zurückgucken zum Jahr 2020, dann stellt man fest, dass man 6 verschiedene Premierminister hatte seit Mitte 2020. Und die Dauer, mit der die im Amt sind, die wird ja immer kürzer jetzt, Le Cornu, gerade mal ein Monat im Amt gewesen. Und das Problem, was dahinter steckt, ist, dass man in der Mitte keine Mehrheiten mehr findet. Die Folge davon ist, man hat in Frankreich eine sehr, sehr große Zunahme der Verschuldung gehabt. Als wir in die Währungsunion eingetreten sind, waren wir ungefähr bei einer Verschuldung von 60%. Jetzt sind wir bei 114%. Und Frankreich hat einen der größten Sozialstaaten weltweit. Also die Ausgaben zum Bruttoinlandsprodukt sind in Frankreich noch mal viel höher als in Deutschland. Und in der Mitte findet man halt jetzt keine Mehrheiten mehr, um diese enorm hohen Ausgaben wieder zurückzubringen und die Verschuldung Einhalt zu gebieten. Und das führt sicherlich dazu, dass der Spread zu deutschen Staatsanleihen momentan höher ist, als er wäre, wenn es eine andere Art von Regierung gäbe, eine stabilere Regierung gäbe in Frankreich.
Und es hat ja sogar schon das italienische Niveau überschritten, von dem man letztlich irgendwie immer dachte, Italien sind diejenigen, die nach der Griechenland-Krise, die wir längst hinter uns gebracht haben, die eigentlich die Anführer dessen sind, was in Europa möglich ist, oder?
Genau. In Italien sind die Spreads, also die Zinsaufschläge, die man hat zu deutschen Staatsanleihen, sind kontinuierlich gesunken. Und in Frankreich sind sie gestiegen und sind jetzt am Anfang dieses Jahres bei 84 Basispunkten gewesen. Und jetzt sind sie nochmal einen ganz kleinen Tick höher als damals. Das zeigt, dass in Frankreich momentan die Verschuldung eher dazu führt, dass die Risikoaufschläge zunehmen und nicht abnehmen. Und das macht uns Sorgen.
Also das geht auch an der Wirtschaft nicht vorbei. Lass uns einen Blick auf den amerikanischen Präsidenten werfen, weil der zwar im Zuge seiner Verhandlungen der Friedenspolitik im Nahost tätig ist, aber es fällt ihm ja auch immer noch mal was zur Handelspolitik ein. Das Letzte, wo ich ein bisschen aufgemerkt habe, war, jetzt will er im Ausland produzierte Filme mit Zöllen belegen. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Feld, aber bedeutet mit anderen Worten, er ist da noch nicht am Ende und seiner Kreativität ist da keine Grenze gesetzt. Findest du das eine gute Idee?
Ich glaube, was momentan passiert, ist, dass immer neue Ideen kommen. Ja? Und wenn wir uns das mal die letzten Tage angucken, für patentierte Medikamente 100%, für Nutzfahrzeuge 25%, für Küchenschränke bezahlt man momentan 50%. Also es kommen immer neue Arten von Zöllen dazu. Und die sich verändern. Und das hat zwei Auswirkungen. Die erste Auswirkung für die Finanzmärkte ist eine unheimlich große Unsicherheit. Weil die Unternehmen, die dahinter stecken, die leiden natürlich momentan sehr stark darunter, diesen veränderten Zöllen. Und das Zweite ist, und das ist das Wichtigere, das Zweite ist, dass insgesamt die Zölle sehr, sehr stark gestiegen sind. Als Trump ins Amt gekommen ist, war der durchschnittliche Zollsatz, den man hatte, der lag bei 2,7%. Als er dann gesprochen hat, im April, ich glaube, es war der 15. April, hat man erwartet, dass die Zölle auf bis zu 28% steigen würden. Jetzt geht man davon aus, dass man Zölle hat von 17,4%. Das Niveau, das man momentan hat, das hatte man nicht mehr seit den 30er Jahren. Und vielleicht erinnert sich damals noch, oder wenn man zurückguckt, damals gab es das sogenannte Smoot-Hawley-Gesetz in den 30er Jahren. Das war während der größten Krise, die man hatte in den USA. Und das hat natürlich dazu geführt, dass diese Krise sich verlängert hat, weil das Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen ist, weil der internationale Handel um 2/3 gefallen ist. Und momentan ist man wirklich wieder auf diesem Niveau, das man damals hatte. Und das hat enorme Auswirkungen, insbesondere auf die Inflation. Und das schadet den Finanzmärkten.
Genau, das wäre meine Frage gewesen. Sind wir an diesem Punkt? Und wo liegen die Unterschiede zu damals? Im Übrigen bin ich froh, dass ich damals noch nicht auf der Welt war. Und so gesehen erinnere ich mich tatsächlich nur an das, was ich gelesen habe. Aber nichtsdestotrotz, wo sind die Unterschiede?
Damals hatte man eine sehr, sehr große Wirtschaftskrise. Und damals kamen diese Zölle dazu und die haben dazu geführt, dass das Bruttoinlandsprodukt weiter eingebrochen ist, dass diese Krise sich verlängert hat. Momentan hat man eine relativ stabile Volkswirtschaft. Die Arbeitslosenquote ist relativ niedrig mit 4,3%. Und es gibt eigentlich viele Gründe, dass man eine positive Wirtschaftsentwicklung haben sollte. Jetzt kommt Herr Trump mit diesen Zöllen, Durchschnitt 17,4%, das ist das jetzt, was die Yale University erwartet. Und das treibt die Inflation. Und das ist nicht nur so, dass Volkswirte das erwarten, sondern es gibt Umfragen, beispielsweise von der University of Michigan, und da wird gefragt, wie hoch wird die Inflation sein über die nächsten 12 Monate oder über die nächsten 5 Jahre. Und die Amerikaner selber erwarten, dass die Inflation auf 4,8% steigen wird über die nächsten 12 Monate. Und das zeigt, dass das Auswirkungen hat. Und das Schlimme ist, bis jetzt war es so, dass die Zölle sehr langsam gestiegen sind. Also wir sind ja noch nicht auf diesem Niveau von 17,4%, sondern wir gehen in diese Richtung. Das heißt, der größte Schwung der Zölle kommt noch. Und das Zweite ist, bis jetzt tragen das hauptsächlich Retailer, also Unternehmen wie Walmart und andere, deren Margen zurückgehen. Aber irgendwann werden diese Preise natürlich überwälzt auf die Konsumenten. Und das führt dann zur Inflation. Und deswegen erwarten die Amerikaner schon ganz richtig, dass die Inflation in den USA deutlich steigen wird.
Sehen wir da eine Kaufzurückhaltung jetzt schon oder eher das Gegenteil, was Amerikaner ja häufig machen, dass sie vorher noch mal richtig zuschlagen?
Der wichtigste Punkt für das Konsumentenverhalten ist die Arbeitslosenquote. Die ist momentan sehr niedrig mit 4,3%. Und was man jetzt sieht, ist, dass zwei Dinge gleichzeitig passieren. Auf der einen Seite nimmt die Inflation zu und auf der anderen Seite kann man erwarten, dass sich der Arbeitsmarkt momentan abschwächt. Und wenn beides passiert, dann kann man davon ausgehen, dass das Bruttoinlandsprodukt zurückkommen wird und dass der Konsument nicht mehr so stark sein wird, wie er momentan ist. Und in dieser Situation sind wir, und das macht es natürlich sehr, sehr schwierig für die Notenbank, auf das zu reagieren.
Darauf wollte ich gerade mal eingehen. Eine Frage noch davor. Der US-Immobilienmarkt zeigt ja letztlich so eine Schwäche immer an. Kannst du das schon sehen?
Ja, natürlich sieht man das momentan. Was man hatte seit 2012, ist, dass die Häuserpreise eigentlich durchgängig gestiegen sind. Mit einer kleinen Ausnahme im Jahr 2022. Da guckt man sich bestimmte Indizes an. Zum Beispiel einer ganz bekannte Indizes, da gibt es eigentlich mehrere von, ist der sogenannte Case-Shiller-Hauspreisindex. Und dieser Case-Shiller-Hauspreisindex, das von 2012, der lag bei 134. Momentan liegt er bei 331. Das zeigt, dass die Hauspreise enorm stark angestiegen sind über diese Zeit. Die Folge davon ist, dass sich viele Menschen einfach keine Häuser mehr leisten können. Die Erschwinglichkeit geht zurück. Der zweite Punkt, der jetzt dazu kommt, ist, dass die Zinsen angestiegen sind. Wenn man momentan für 30 Jahre Zinsen in den USA aufnimmt für ein Haus, dann zahlt man ungefähr 6,3% und für 15 Jahre ungefähr 5,5%. Das heißt, auch die Zinsen sind deutlich höher, als wir sie hatten im Jahr 2020, als wir Niedrigzinsen hatten. Und jetzt kommt noch dazu, dass die Belastungen für die Konsumenten zunehmen und dass sich die Konjunktur abschwächen wird, was man am Arbeitsmarkt, glaube ich, am besten sieht. Und das führt dazu, dass jetzt erste Anzeichen sichtbar werden, dass der Häusermarkt bröckeln könnte. Und das sieht man daran, wenn man sich zum Beispiel Hauspreise momentan anguckt, die im Durchschnitt was, je nach Datenquelle, die sind natürlich sehr regional sehr, sehr unterschiedlich, von über 500.000 US-Dollar jetzt in einem Monat auf 487.000 US-Dollar gefallen sind. Das heißt, der Markt, der bröckelt so ein bisschen, weil viele Leute sich das nicht mehr leisten können, weil die Zinsen hoch ist, die Erschwinglichkeit niedrig ist. Und das ist ein schlechtes Zeichen typischerweise für eine Volkswirtschaft, wenn das passiert.
Und die Fed, das hattest du schon gesagt, die steckt da in der Klemme. Einerseits schwächt sich die Wirtschaft ab, auf der anderen Seite sehen wir steigende Inflation, zumindest drohende Inflation oder immer noch nach wie vor hohe Inflation. Bislang hat ja Jerome Powell dem Druck Donald Trumps nach schnellen Zinssenkungen standgehalten. Also wenn man mal jetzt von der ersten Zinssenkung 25 Basispunkte im September absieht, womit rechnest du? Was wird kommen?
Genau, am 17. September hat man die erste Zinssenkung gesehen. Und eigentlich sind die Zinsen in den USA viel zu hoch. Warum? Es gibt sowas, das nennt man einen neutralen Zinssatz. Das ist der Zinssatz, wo die Zentralbank die Wirtschaft weder beschleunigt noch abbremst. Und den kann man nicht genau berechnen, aber der liegt so ungefähr bei 2,3 bis 3,3%. Irgendwo in dieser Range. So, und die jetzigen Zinsen sind halt jetzt mit 4 zu 4,25% viel höher als dieser neutrale Zinssatz. Eigentlich müsste die Zentralbank die Zinsen deutlich senken. Sie kann das aber nicht, weil sie genau weiß, dass diese Zölle, die ja Trump wieder besseren Wissens einführt, dazu führen werden, dass die Inflation steigt. Und in diesem Dilemma ist die Fed momentan, dass auf der einen Seite, wir haben es schon angesprochen, der Häusermarkt Anzeichen von Schwäche zeigt, insbesondere aber auch der Arbeitsmarkt Zeichen von der Abschwächung sich zeigt. Und deswegen werden wir Folgendes erleben. Ich glaube, wir werden in diesem Jahr sicherlich nochmal zwei Zinssenkungen sehen. Diese Zinssenkungen werden wahrscheinlich bei der nächsten Sitzung am 29. Oktober stattfinden und dann später am 10. Dezember. Jedes Mal erwarten wir 25 Basispunkte Zinsrückgang. Aber dann kommt diese höhere Inflation und die Fed ist datengetrieben und dann ist es halt nicht sicher, dass dieser Zinssenkungspfad so weitergeht, wie er eigentlich weitergehen sollte, einfach weil diese Trump-Zölle zu Inflation führen.
Lass uns noch mal einen Punkt sprechen über den Druck auf die Fed. Das hat ja nicht nur die Handelspolitik Donald Trumps und seine erratische Politik auch in anderer Hinsicht, aber eben auch der Druck auf Institutionen, eben insbesondere eben auf die Zentralbank, haben dazu geführt, dass das Vertrauen in die USA gebröckelt ist. Würdest du denken, dass das weiter erodiert? Das ist ja tatsächlich auch so, dass der Dollar als Leitwährung in Frage gestellt ist oder zumindest irgendwie angegriffen wird. An welchem Punkt stehen wir da?
Das kann man sehr schön sich angucken, wenn man sich zwei Zeitverläufe anguckt. Einmal sich die Zinsen anguckt und dann die Entwicklung des US-Dollars anguckt. Die Zinsen, haben wir schon gerade festgestellt, sind relativ stabil geblieben, auch selbst am kurzen Ende und am langen Ende halt auch. Wenn das passiert, dann ist es normalerweise so, wenn die Zinsen steigen, dann wertet sich eine Währung typischerweise auf. Ja, oder bleibt zumindest stabil. Seit Trump im Amt ist, sehen wir einen absoluten Verfall des US-Dollars. Und das spiegelt halt wieder dieses fallende Vertrauen, die man momentan in dieser Regierung hat. Und dieses fehlende Vertrauen nimmt momentan zu. Und es sind ja mehrere Dinge, die passiert sind. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass die Unabhängigkeit der Fed in Frage gestellt wird. Aber es ist ja nicht das Einzige. Es gibt Angriffe auf die Unabhängigkeit der Universitäten, auf Richter, auf große Law-Firms. Und das zeigt, dass dieses demokratische Gefüge momentan in den USA wirklich angegriffen ist. Und das führt auf der einen Seite dazu, dass sich der Dollar abwertet. Und ich glaube, das wird weitergehen, wenn man Herrn Trump zuhört, sicherlich bis zu den Midterm-Elections. Militär wird eingesetzt innerhalb des Landes. All diese Dinge führen dazu, dass das Vertrauen in die Wirtschaft fehlt. Und es gibt ganz, ganz viele Studien und die zeigen zwei Dinge. Das erste beschäftigt sich, was ist passiert, wenn der Zentralbank nicht unabhängig ist. Der Vorteil, den man hat, wenn Zentralbank unabhängig ist, ist, dass die Inflation typischerweise in einem bestimmten Rahmen bleibt. Und typischerweise dann, wenn man abhängige Zentralbanken hat oder Zentralbanken hat, die zu stark auf den Präsidenten oder auf andere Politiker hören, dass man dann höhere Inflation hat. Das schönste Beispiel dafür ist das, was man hatte in den 70er Jahren unter Nixon und Arthur Burns. Damals ist der Zentralbankpräsident halt dem Präsidenten gefolgt. Und die Inflation hat massiv zugenommen. Und das ist das Risiko, was man momentan hat, dass die Unabhängigkeit aufgelöst wird, in Frage gestellt wird und deswegen die Inflation deutlich zunehmen könnte oder stärker zunehmen würde als in normalen Phasen. Das ist das Risiko.
Diese Schuldentragfähigkeit, die wird bislang jedenfalls nicht in Frage gestellt der USA. Die USA ist mit einem Riesenapparat ausgestattet und immer noch in der Lage, mehr Geld in den Markt zu werfen. Hast du das Gefühl, irgendwie, man kommt da an eine Grenze, wo das dann tatsächlich aber nicht mehr der Fall sein könnte?
Sehr schwierig, so eine Grenze genau zu bestimmen. Aber die Zahlen sind sehr eindeutig. Wir sind momentan auf dem Schuldenniveau in den USA, das liegt bei ungefähr 124% relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Das ist ein Niveau, das hatte man nicht mehr seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Schulden sind seit Mitte der 80er Jahre unter fast jedem Präsident, von Clinton jetzt mal abgesehen, sehr, sehr, sehr stark gestiegen. Und jetzt hat man das Risiko, dass wir glauben nicht, dass das einen Ausfall in den USA geben könnte, aber was schon passiert, wenn sich Staaten zunehmend verschulden, und das ist gleich übrigens in Frankreich wieder in den USA, dann steigen die langfristigen Renditen. Und das ist das Risiko, was man momentan hat, dass die langfristigen Renditen steigen. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die wirkliche Wirtschaft. Wir haben über den Häusermarkt schon gesprochen. Dort sind ja die Zinsen schon relativ hoch wieder. Das ist das Risiko, was wir momentan sehen. Wir glauben nicht, dass es einen Ausfall geben könnte, aber wir glauben schon, dass die langfristigen Zinsen steigen könnten.
Du hattest es gesagt, in Frankreich spürt man das inzwischen sehr deutlich. Deutschland ist ja nun diesem Beispiel Frankreichs gefolgt und hat eben Sondervermögen aufgelegt, was nichts anderes ist als Schulden gemacht. Das hat gute Gründe, darüber können wir gerne nochmal reden, ob es denn Sinn macht. Aber am Ende ist es natürlich so, dass mehr Geld ausgegeben wird, dass Schulden gemacht werden und dass das tatsächlich bezahlt werden muss. Was bedeutet das für die europäische Wirtschaft? Die Europäer haben ja nochmal das Problem, dass sie eigentlich die Wirtschaft erstmal in Gang setzen müssen. Einerseits eben tatsächlich mit Schulden, Investitionen und andererseits mit dem Damoklesschwert höherer Zinsen, die sie gleich mal an die Wirtschaft weitergeben, oder?
Also in Deutschland hatten wir immer die Vorstellung, dass man die Schulden begrenzen sollte und dass man einen Vertrag geschlossen hat, den Vertrag von Maastricht, und sich auf ein bestimmtes Schuldenlimit festgelegt hat. Das liegt bei 60%. Und da sind wir relativ nah dran momentan in Deutschland mit momentan 62,4%. Was man jetzt beschlossen hat, ist, sind drei Dinge. Auf der einen Seite hat man sich auf ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro geeinigt. Zusätzlich hat man komplett die Ausgaben für die Verteidigung aus der Schuldenbremse herausgenommen und sie damit eigentlich ad absurdum gestellt, weil der Staat momentan eigentlich unbegrenzt Geld ausgeben kann und nur noch 1% eingerechnet werden in die Schuldenbremse. Das Dritte, was viele vergessen, ist, dass man auch den Ländern zugestanden hat, sich strukturell zu verschulden in Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes. Und all das wird dazu führen, dass die Schuldenlast in Deutschland steigen wird. Über die nächsten 10 Jahre gehen bestimmte Leute, zum Beispiel Professor Feld, geht her und erwartet, dass die Verschuldung auf 90% zum Bruttoinlandsprodukt über 10 Jahre steigen könnte. Für Deutschland ist das völlig verkraftbar, aber man sieht halt, dass auch dann in Deutschland die Verschuldung stark ansteigen würde. Die erste Folge, die das momentan hat, ist, das ist eigentlich für die Wirtschaft relativ gut. Wir hatten jetzt 3 Jahre, in denen wir sehr, sehr, sehr schwaches Wachstum hatten. Und jetzt hat man halt diese großen Ausgabenprogramme, die leider sehr stark in den Konsum fließen und nicht so sehr in Investitionen fließen. Und die Folge davon ist, dass das Bruttoinlandsprodukt sich in Deutschland erholen wird. Völlig egal, ob das jetzt konsumlastig ist oder ob das jetzt Investitionen sind, es sind Ausgaben und die erhöhen erstmal das Bruttoinlandsprodukt. Und deswegen erwarten wir, dass das Wachstum in Deutschland von diesen ganz, ganz mageren fast 0% auf ungefähr 1,3 bis 1,5% im nächsten Jahr ansteigen könnte. Allerdings nur getrieben, ausschließlich getrieben durch den Fiskalimpuls.
Genau, ich hatte heute Morgen mit Veronika Grimm darüber gesprochen und sie sprach schon von einem Strohfeuer, das da so entfacht werden könnte durch diese Sondervermögen. Also logischerweise ja, die Wirtschaftsleistung zieht an, aber es ist nicht nachhaltig genug. Also das habe ich aus deinen Worten jetzt auch so ein bisschen rausgehört, stimmt das?
Ich glaube schon. Also was man sieht, ist natürlich kann man über diese Verschuldung über viele Jahre, ich habe gesagt über 10 Jahre, wird die Verschuldung auf 90% steigen. Und das heißt, dass dieser Fiskalimpuls natürlich anhalten wird über eine längere Zeit. Also es ist nicht ein Strohfeuer, das über ein Jahr geht. Es wird länger dauern, weil man halt Schritt für Schritt die Verschuldung hochführt. Zum Beispiel geht man davon aus, dass die Verschuldung von jetzt 62,4% bis 2027 auf 66% steigt, hat man noch viel Raum bis zu 90% Verschuldung. Das heißt, es ist kein Strohfeuer an sich, aber es ist nicht gut, weil der Fehler bei diesen Ausgabenprogrammen liegt, und das macht es halt so schwierig momentan, dass man zu wenig in Investitionen Geld fließen lässt und zu viel in Konsum, ja, oder in Sozialausgaben fließen lässt. Das ist das Problem, was man in Deutschland momentan hat.
Ganz offensichtlich scheint die Euphorie über die neue Bundesregierung auch schon ein bisschen verflogen zu sein. Im Frühjahr klang das noch deutlich euphorischer als jetzt im Herbst. Kann natürlich auch mit dem Herbst zusammenhängen, irgendwie, dass man da immer so ein bisschen die Dinge einfach pessimistischer sieht. Aber vielleicht hängt es auch damit zusammen, von dem, was du gerade gesagt hast, dass dieses Versprechen schon ein bisschen gebrochen ist, mehr investieren und weniger konsumieren.
Das ist das eine Problem, was man hat. Aber grundsätzlich muss man auch der Bundesregierung ein paar Dinge zugutehalten, die gut sind. Auf der einen Seite geht man her und ist bereit, mehr Geld auszugeben für Investitionen. Und egal, wie groß diese Investitionen jetzt sein werden, es wird mehr Geld ausgegeben werden für den Straßenbau, für Infrastrukturen, für viele andere Dinge. Erstmal, das ist erstmal gut und nicht schlecht. Das Zweite, was gut und nicht schlecht ist, ist erstmal, dass man eine Investitions- und Wachstumsförderung macht. Einmal, weil man die Abschreibungssätze auf eine degressive Abschreibung übergeht und dann können Unternehmen halt mehr abschreiben und können größere Gewinne ausweisen und mehr Rücklagen bilden, wenn das passiert. Und dann später wird man hergehen, ab 2028, also seit dem 1. Januar 2028 wird man hergehen und jedes Jahr um 1% die Körperschaftssteuer senken von 15% auf 10%. Das ist erstmal gut für die Wirtschaft. Ja. Es ist nicht alles schlecht, was diese Bundesregierung macht. Und das Dritte, was mir gut gefällt, ist, dass man zumindest das vorhat, Bürokratieabbau einzuleiten. Es gibt jetzt so eine Studie vom IFO-Institut, die mit 150 Milliarden Bürokratiekosten berechnet hat. Darüber kann man streiten, wie groß diese Summe ist. Aber richtig ist, wenn man schnellere Online-Dienste hat, wenn man eine größere Digitalisierung hat, wenn man vielleicht auch den Ausbau von Wasserstoff, dort Beschleunigungsgesetze beschließt, all diese Dinge, die zu diesem Bürokratieabbau zählen sollen, das ist gut. Das heißt, es ist nicht alles schlecht, was gemacht wird, aber es ist halt so schwierig momentan, diesen Wechsel zu haben, von ein bisschen weniger Sozialstaat zu mehr Investitionen zu gehen. Und eigentlich ist es fast unmöglich, weil ein ganz, ganz großer Anteil im Bundeshaushalt für Renten und für soziale Dinge eingeplant ist und man das einfach nicht ändern kann oder nicht leicht ändern kann. Und das sehen wir halt. Und deswegen glauben wir, dass wir keine riesengroßen Reformen in Deutschland in den nächsten Jahren bekommen werden.
Wir hatten ja schon mal Digitalreformen. Also da hatten viele dann gesagt, das ist alles in die richtige Richtung. Aber wenn man sein Auto künftig online ummelden kann, dann ist es eben doch nicht genug. Das wird nicht ausreichen. Die andere Deregulierung, das wollten ja schon sehr viele. Also Bürokratieabbau, letztlich jede Regierung hat sich das auf die Fahne geschrieben und keine hat es bislang geschafft. Nicht wirklich in dem Umfang, wie das eigentlich sein sollte.
Genau das ist es, ja. An was denken wir da eigentlich, wenn wir für einen Bürokratieabbau reden? Wenn ich meinen Ausweis haben will, dass ich das alles zu Hause am PC machen kann, dass ich Gerichts- und Verwaltungsprozesse digital machen kann, da sind wir ellenweit momentan in Deutschland entfernt. Es wird ein sehr, sehr, sehr langfristiger Prozess sein. Und deswegen glaube ich, dass über die nächsten Jahre maximal sehr kleiner Effekt haben wird auf das Bruttoinlandsprodukt und dann auf die Finanzmärkte.
Jetzt kommen wir zu deinem Bericht. Wir brauchen Innovationen, also Unternehmen, die innovativ sind, die ja auch am Kapitalmarkt sich lohnen, irgendwie für Anleger sich anzugucken. Aber lass uns ganz kurz bei den Innovationen bleiben. Die Frage ist gerade für Europa oder auch für Deutschland. Wir sind ja ein Industriestaat immer noch, also sehr viel Industrie. Der nächste Autogipfel kommt diese Woche und das wird nicht der letzte sein. Wie viel Innovationen kann sich Deutschland tatsächlich leisten? Wo muss investiert werden? Und bleiben wir nicht in unseren veralteten Industrien hängen?
Also erstmal muss man sagen, dass Deutschland sehr gut aufgestellt ist für Innovation eigentlich. Denn wir haben viele Forschungsinstitute, was Max Planck, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz-Gesellschaft und so weiter. Also wirklich große Gesellschaften, die oftmals 70, 80 Institute unterhalten und wirklich in diesen Bereichen führend sind und oftmals, das vergisst man oft, sehr viele Nobelpreisträger hervorbringen. Also da sind wir vom Wissen her gar nicht so schlecht aufgestellt. Das zweite gute Bereich ist, in bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel der industriellen Automatisierung, sind wir gut aufgestellt. Im Bereich Industrie 4.0 sind wir gut aufgestellt. Nehmen wir so typische Namen wie Siemens, Bosch, mittelständische Unternehmen, die sehr, sehr, sehr wettbewerbsfähig eigentlich aufgestellt sind. Auch in dem Bereich Informationstechnologien und der künstlichen Intelligenz sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt. Nur zum Beispiel haben wir das DVKI, das ist ein Forschungszentrum, das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. All das gibt es in Deutschland. Und was wir halt nicht schaffen ist, die Ideen, die dort generiert werden, sehr, sehr kluge Ideen, die dort generiert werden, in Produkte und in Anwendungen sehr, sehr schnell zu überführen. Und die Folge davon ist, all diese großen Unternehmen, die in den letzten Jahren entstanden sind, ob es eine Microsoft ist, ob das eine Alphabet ist, ob das eine Nvidia ist, ob das eine Amphenol ist, ganz, ganz viele Unternehmen, die entstanden sind. Das sind alles amerikanische Unternehmen, sind keine deutschen Unternehmen. Uns fehlen einfach solche großen Unternehmen, die geschaffen werden. Das liegt nicht daran, dass uns die Ideen fehlen, sondern dass die Ursache ist, dass die Ideen nicht in Produkte und Firmen transformiert werden. Das ist der Fehler, den man in Deutschland hat.
Das deutsche Modell hat ja über Jahre sehr gut funktioniert im Zuge der Globalisierung. Das Wirtschaftsmodell hat sich geändert. Wir müssen ganz offensichtlich flexibler werden. Das, was du angesprochen hattest, so wie früher Technologie oder Produktion angeboten wird, das muss verändert werden. Da muss viel Digitalisierung rein. Und es muss letztlich auf ein neues Niveau gehoben werden, was zu wenig passiert.
Genau, was wir brauchen ist, du hast es vorher schon nett angesprochen, du hast den Autogipfel angesprochen. Ich glaube, wir brauchen weniger Autogipfel und weniger Stahlgipfel, sondern wir brauchen einfach Gipfel zum Bereich AI und zu anderen Bereichen, die einfach das Wachstum in den nächsten Jahren enorm beschleunigen werden. Wir werden sehen, dass die künstliche Intelligenz, man kann sich darüber unterhalten, ob die Unternehmen, die jetzt an der Börse gelistet sind, ob die zu teuer bewertet sind. Das ist der eine Fall. Aber was man nicht bestreiten kann, ist, dass künstliche Intelligenz massiv unser Leben verändern wird. Erst haben wir angefangen mit Texterkennung. Dann sind wir zu Convolutional Neural Networks übergegangen, haben Bilderkennung gehabt. Jetzt haben wir generative künstliche Intelligenz. Wir wissen genau, dass in den nächsten Jahren KI-Agenten kommen werden. Wir wissen, dass in den nächsten Jahren sowas kommt wie eine allgemeine künstliche Intelligenz, die viele Entscheidungen, die Menschen treffen, übernehmen werden. Und das ist das, was in Deutschland momentan fehlt, dass man dort Produkte hat und Innovationen hat, genau in diesem Bereich, von dem man weiß, dass er so wichtig sein wird.
Den DAX scheint es ja derzeit überhaupt nicht zu berühren, aber nicht nur den DAX, sondern die Aktienmärkte im Allgemeinen. Wir haben zwar schon über sehr positive Dinge gesprochen, aber überwiegend über sehr viele Probleme, die diese Transformation mit sich bringt. Die Aktienmärkte scheinen das alles nicht zu interessieren. Auch wenn Donald Trump nochmal neue Zölle erhebt, dann guckt man da eigentlich gar nicht mehr drauf. Ganz anders als noch im April das der Fall war, der große Schock. Was bedeutet das? Sind die Aktienmärkte völlig losgelöst? Sind die Anleger völlig blauäugig? Oder ist da sowas wie eine Innovation dahinter, die wir im Zweifel da drüberlegen müssen und die anderen Probleme sind gar nicht so groß?
Das ist genau der Punkt, der momentan vielleicht der wichtigste ist. Auf der einen Seite wissen wir, dass diese Veränderungen der künstlichen Intelligenz einen enormen Einfluss haben werden auf unsere Wirtschaft. Aber davon abgekoppelt muss man sich die Bewertung von Unternehmen momentan angucken. Wenn man momentan auf die Märkte guckt, wir gucken uns mal das Schiller-PI-Ratio an, da guckt man sich den Aktienkurs an zu den durchschnittlichen Gewinnen über die letzten 10 Jahre, inflationsadjustiert, sehr, sehr guter Maßstab. Das ist momentan auf Niveaus, die hatte man nicht mehr seit der Blase 1999, 2000 mit 38 Mal. Damals waren wir ein bisschen höher als heute. Wenn man sich andere Indikatoren anguckt, wie zum Beispiel die sogenannte Buffett-Ratio, da vergleicht man die Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt, ein anderer Maßstab, der ganz grob sagt, ob man momentan in blasenartigen Umständen ist, dann stellt man einfach fest, dass Aktien enorm teuer sind. Momentan ist man bei der Buffett-Ratio in den USA bei 219%. Das heißt, die Marktkapitalisierung zum Bruttoinlandsprodukt macht 219% aus. Das zeigt, dass enorm viel eingepreist ist von dieser Hoffnung, die man momentan hat auf die Umwälzung der künstlichen Intelligenz. So, die Folge davon ist, wenn Märkte sehr, sehr hoch bewertet sind, dass man daraus nicht schließen kann, dass Märkte unmittelbar schnell fallen. Das ist falsch. Das kann man aus hohen Bewertungen nicht schließen. Man kann zwei Sachen sehr deutlich schließen. Das erste ist, dass die Renditen über die nächsten 10 Jahre niedriger sind, wenn man eine sehr, sehr, sehr hohe Bewertung hat. Weiß man von den Studien halt von Schiller und anderen. Und das zweite, was man weiß, ist, Finanzmärkte anfälliger werden für Rückschläge, dass die Volatilität zunehmen kann, wenn Märkte sehr, sehr hoch bewertet sind. Und deswegen sagen wir momentan, ein bisschen vorsichtiger zu werden und ein bisschen stärker auf den Werterhalt zu achten und nicht noch mehr Risiko einzugehen. Das macht für viele Anleger und Anlegerinnen momentan viel Sinn.
Du sagst das ja schon ein bisschen länger. Und die Gefahr ist natürlich für viele Anleger, dass sie dann das letzte Quäntchen an Rendite verpassen. Oder Quäntchen ist es ja gar nicht. Wenn man mal sieht, was da an Kursentwicklungen obendrauf kommt, dann ist das relativ viel. Also wie groß ist dann die Gefahr, das zu verpassen?
Schauen wir uns mal einen guten Fall an. Den Fall 1996 bis 1999. 96 ist Bob Schiller damals hergegangen, hat er noch keinen Nobelpreis gehabt, den hat er später bekommen. Ist hergegangen, hat gesagt, dass Märkte zu teuer sind. Hat mit Alan Greenspan, dem damaligen Präsidenten der Zentralbank, gesprochen. Und der kam mit diesem Satz raus von der Irrational Exuberance. Es ist dann nochmal 3 Jahre weitergegangen, weil die Märkte halt teuer waren, aber noch teurer und noch teurer und noch teurer geworden sind. Das heißt, wenn man zu früh aus dem Markt ausstieg, da geht man einfach ein Risiko ein. Auf der anderen Seite hat man dann gesehen, ab 1999 oder dann ab 2000, im März 2000, hat man gesehen, dass die Märkte sehr, sehr stark gefallen sind. Und deswegen ist meine Schlussfolgerung daraus, man geht nicht komplett aus dem Markt raus, aber man geht nicht her und geht über seine strategische Assetquote. Und die ist für jeden Menschen unterschiedlich. Strategische Assetquote meine ich die Quote, die Menschen, die sparen, langfristig aushalten können. Wenn eine strategische Assetquote beispielsweise 50% Aktienquote ist, dann solltest du momentan nicht darüber sein. Also wenn das die Quote ist, die du aushalten kannst, sowohl ökonomisch tragen kannst, aber auch psychologisch aushalten kannst, wenn mal Märkte stark fallen, dann solltest du mehr bei 50% oder leicht darunter sein und nicht jetzt darüber gehen. Das ist der Rat.
Was würdest du sagen innerhalb des Aktienportfolios, wenn man die KI-Unternehmen sich anguckt, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, ist denn dieser Trend noch intakt? Die geben ja dann schon auch deutlich die Richtung vor. Auf der anderen Seite geraten die deutlicher unter Druck als andere.
Genau, also all diese Unternehmen sind momentan relativ teuer bewertet. Wenn sich Tesla anguckt, KGV auf Basis von 2025, 268 Mal, Nvidia 51,6 Mal. Das sind sehr, sehr, sehr hohe Werte. Mit anderen Worten, man muss über 50 Jahre jetzt den Gewinn einfahren, muss Nvidia einfahren, damit die Anleger ihren Wert, den sie jetzt investieren, zurückbekommen. Das sagt das Kurs-Gewinn-Verhältnis aus. Das heißt, diese Werte sind sehr, sehr teuer. Ich gebe dir mal einen anderen Vergleich und das ist vielleicht noch eindrucksvoller. Früher hat es eigentlich nie Werte gegeben, die über 10%, deren Marktkapitalisierung über 10% des Bruttoinlandsproduktes ausgemacht hat. Heute haben wir gleich 3 Werte, deren Wert über 10% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Bei Nvidia zum Beispiel macht momentan 14,8% des Bruttoinlandsproduktes aus. Dass wir die Marktkapitalisierung momentan bei über 4,5 Billionen liegt, sind das halt fast 15%, 14,75%, um genau zu sagen. Das heißt, es gibt eine unheimliche Konzentration am Markt. Solange diese Hoffnungen, die momentan eingepreist sind, wahr werden, gibt es kein Problem. Aber dann, wenn man merkt, dass diese Investitionen in KI, dass dieses Wachstum nicht mehr so groß ist, dann hat man Probleme am Aktienmarkt. Und eigentlich passieren immer 2 Dinge bei solchen Unternehmen. Die Anleger sind sehr, sehr euphorisch auf bestimmte Unternehmen und haben sehr, sehr hohe Wachstumsannahmen. Und dann passiert eine von 2 Dingen. Entweder geht das Wachstum zurück, das sieht man ja bei vielen diesen Unternehmen jetzt, dass das enorm hohe Wachstum momentan zurückkommt. Und das Zweite, was passieren kann, ist, dass Wettbewerb einsetzt, ja, weil die halt sehr, sehr große Gewinne machen, Wettbewerb sitzt ein und die Folge davon ist, dass die Margen fallen. Solange das nicht passiert, sind diese Unternehmen fair bewertet. Wenn aber das Wachstum zurückgeht und die Margen fallen würden, dann werden diese Unternehmen deutlich, deutlich im Wert sinken. Und das ist das Risiko, das Anleger eingehen. Und deswegen heißt es, die richtige Antwort zu diversifizieren, diese Unternehmen teilweise beizumischen, aber nicht mehr enorm starke Positionen in diesen Werten, in Einzelwerten zu bilden.
In welchen Sektoren würdest du eher attraktive Aktien finden, auch in dem Zusammenhang, wo man Risiken mehr und deutlicher mitbewertet?
Also man unterteilt Aktienmärkte oftmals in Wachstumsaktien, das sind die Unternehmen, die relativ teuer sind, aber dann auch höhere Wachstumschancen haben. Und auf der anderen Seite spricht man von Value-Aktien, also Unternehmen, die billiger bewertet sind. Grundsätzlich muss man sagen, weil diese Wachstumswerte halt sehr teuer geworden sind, sollte man in seinem Portfolio momentan auch Werte aufnehmen aus dem sogenannten Value-Segment. Man muss eine vernünftige Mischung finden. Das heißt, es dürfen keine Versicherungen fehlen, es dürfen keine Banken fehlen, es dürfen vielleicht auch Infrastrukturunternehmen, gerade in Deutschland, nicht fehlen. All solche Werte, die nicht so hoch bewertet sind, wie die Unternehmen, die ich gerade genannt habe, die sollten im Portfolio momentan nicht fehlen. Das heißt, eine vernünftige Balance, das ist das, was man im Portfolio braucht.
Ist denn eine SAP vernünftig bewertet, deiner Meinung nach? Ich meine, der Kurs ist 20% zurückgekommen. Seit dem Hoch bedeutet das, wir haben uns da schon wieder eingepegelt? Nur als Beispiel.
Also bei Einzelwerten muss ich wirklich sehr, sehr aufpassen natürlich. Aber eine SAP ist sicherlich kein Unternehmen, das jetzt spottbillig geworden ist, wenn man sich den Kursverlauf momentan anguckt. Deswegen würde ich momentan nicht hergehen und in solche Unternehmen übermäßig stark investieren. Also ich habe gesagt, Unternehmen, die eher auf der Value-Seite sind, die würde ich momentan bevorzugen. Klar, SAP handelt jetzt aus sich bei 230, ist nicht mehr so teuer wie vor wenigen Monaten gewesen ist. Das ist schon richtig.
Okay, nochmal zu den Value.
Aber die Bewertung ist nicht niedrig. Die Bewertung liegt immer noch ungefähr beim 40-fachen der Gewinne. Das ist, kein Schnäppchen momentan.
Ja. Lass uns noch mal kurz zu den Value-Werten kommen. Also du sagtest, Versicherer sind welche, Infrastrukturaktien sind solche. Manche sind ja auch schon sehr stark angezogen, eben gerade in Bezug auf Deutschland oder Europa, weil hier Gelder zur Verfügung stehen, irgendwie um die zu pushen. Wir sprechen auch über Rüstungsaktien, die eben sehr, sehr teuer sind. Das meine ich jetzt nicht unter Value-Aktien, aber nichtsdestotrotz, die tatsächlich mit sehr vielen Aufträgen derzeit konfrontiert sind, manchmal mehr als sie abarbeiten können, würdest du die auch dazu zählen?
Also Rheinmetall, Hensoldt und andere Unternehmen, die wachsen momentan sehr, sehr, sehr stark da. Aber dieses Wachstum ist halt bei diesen Unternehmen schon mehr als eingepreist oder sehr, sehr stark eingepreist. Deswegen eine Beimischung von solchen Unternehmen, das kann Sinn machen, einfach weil die Verteilungsausgaben massiv steigen werden. Ja, wir haben darüber gesprochen, dass die Verteilungsausgaben nicht mehr unter die Schuldenbremse fallen. Wir wissen, dass die Bundesregierung und andere großen Staaten massiv viel Geld ausgeben werden, aber billig sind solche, preiswert sind solche Unternehmen nicht, sondern sind auch dort ist enorm viel Hoffnung momentan eingepreist.
Ist denn Sicherheit im Anleihenbereich derzeit möglich oder anders gefragt, es gab ja lange Zeit eine Zeit, wo keine Renditen attraktiv erscheinen. Das ist derzeit sicherlich anders. Aber würdest du sagen, in diesem Umfeld der Unsicherheit sind Renditen am Anleihenmarkt eine Alternative für Anleger?
Unbedingt. Also Anleihen zu umgehen ist, glaube ich, momentan ein sehr, sehr großes, sehr großer Fehler. Und es gibt bestimmte Segmente, die für uns attraktiv sind. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich glaube, im kurzfristigen High-Yield-Bereich sich zu bewegen, dort bekommt man momentan schöne Renditen. Und die können, wenn man glaubt, dass die erwarteten Aktienrenditen irgendwann zurückgehen, weil Märkte halt nicht mehr billig sind, dann macht es einfach Sinn, auch High-Yield-Unternehmen, Investment-Grade-Unternehmen momentan im Portfolio beizumischen, wenn man da attraktive Renditen wieder bekommt. Klar, die Spreads, die man momentan auf deutsche Bundesanleihen bekommt, sind nicht sehr, sehr groß, weil auch dort sehr, sehr viel Geld reingeflossen ist. Aber der Carry, den man dort bekommt, der ist attraktiv.
Eine Sicherheit, die Anleger suchen, aber auch Staaten, Zentralbanken weltweit, ist Gold. Aber Gold ist inzwischen auf einem Level, dass man sich nicht mehr so sicher sein kann, ob das genügend Sicherheit verspricht oder ob das nicht schon auch ein Spekulationsobjekt geworden ist. Also würdest du sagen, irgendwie Gold ist noch auf der sicheren Seite?
Man kann Gold nicht bewerten. Das ist das Problem, weil es einfach keine Zinsen bezahlt und nicht andere Einkommensströme damit verbunden sind. Aber es gibt von einigen Forschern schöne Studien dazu, die heißen Earp und Harvey. Diese Studien gefallen mir ganz, ganz gut und die Aussage ist relativ einfach. Die sagen nichts anderes, dass langfristig Gold, der Sinn von Gold darin besteht, einen Inflationsausgleich zu schaffen. Und die beschreiben das sehr, sehr schön und sagen zum Beispiel, früher ist man hergegangen, zur Römerzeit hat für eine Tunika eine Unze Gold gebraucht. Und heute bekommt man für eine Unze Gold einen sehr, sehr, sehr schönen Anzug. Und das zeigt diesen Inflationsausgleich, den man über ganz, ganz lange Zeit hat. Nur was man momentan hat, ist, man hat so eine Art von Blasenbildung. Diese Blasenbildung, die gab es eigentlich dreimal in der Geschichte. Einmal in den 80er Jahren. ja, am schlimmsten, weil die Menschen Angst hatten vor hoher Inflation. Da ist der Goldpreis sprunghaft angestiegen, noch viel, viel stärker als momentan in Prozentangaben. Dann nach der Finanzkrise, als wir die Eurokrise haben, ist Gold auch relativ teuer geworden und halt jetzt auch wieder. Und der Grund liegt offensichtlich darin, dass momentan die Menschen Angst haben, dass die Währungsstabilität in Frage gestellt werden könnte, weil die Verschuldung so hoch ist und man bestimmte Probleme hat, die Wachstumsprobleme, die ich schon gesagt habe. Aber dass man den Glauben an die Zentralbanken und die Politik so ein bisschen verloren hat. Und dann steigt Gold halt sehr, sehr stark. Und weil diese Angst, gerade vor Trump und vor anderen Größen so groß ist, ist Gold so teuer geworden. Das ist das Problem, was man momentan hat. Wie geht man aber damit um? Ich glaube, eine sehr, sehr kluge Verfahren ist, man weiß nicht, wie teuer Gold sein soll. Und deswegen braucht man irgendeine Faustregel, wenn man anlegt. Eine Faustregel, die sich auf ganz lange Sicht gut bewährt hat, ist, wenn man 50% seines Vermögens in Aktien angelegt hat, dann soll man ungefähr ein Zehntel davon, also 5%, in Gold anlegen. Warum? Weil dann die Diversifizierung sehr gut ist. Das heißt, wenn Aktien fallen, dann steigt Gold oftmals. Und diese Ein-Zehntel-Regel, die hat sich relativ gut über ganz, ganz lange Zeiträume bewahrheitet. Aber vielleicht, ich gebe es zu, vielleicht ist Gold jetzt auch ein bisschen teuer geworden.
Okay, aber du sagtest, es ist eine Blase. Das heißt für mich, der Goldpreis würde nach dem Dafürhalten wieder zurückkommen.
Eine Blase weiß man immer erst, ob eine Blase vorgelegen hat, weiß man immer erst, wenn sie geplatzt ist, dummerweise. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Kurse momentan sich sehr, sehr stark von dieser Linie, die man durch den Inflationsausgleich berechnen kann, nach oben abgewichen ist. Und das ist ein Angstpreis. In Gold steckt momentan der Angst und die enorme Nachfrage, die auch Zentralbanken momentan ausüben aus bestimmten Ländern, die hat dazu geführt, diese Angst hat dazu geführt, dass der Goldpreis halt sehr, sehr stark über diesen Inflationsausgleichslinie gestiegen ist. Das kann man sagen.
Okay, dann beobachten wir das beide und gucken, dann das nächste Mal können wir darauf nochmal zurückkommen. Eines, was auch stark ansteigt und man fragt, was ist dahinter, sind Kryptoanlagen. Also wenn wir jetzt einfach nur mal auf den Bitcoin gucken, dann hat er sich in den letzten Tagen sehr stark nach oben bewegt und ist sowieso relativ volatil. Bedeutet das deiner Meinung nach, das könnte noch mehr kommen oder sind wir an dem Punkt, wo das auch wieder zurückgehen könnte?
Ich glaube, Bitcoin ist sehr, sehr ähnlich wie Gold. Ein Vehikel, in das viele Menschen investieren, die Angst haben vor der Stabilität des Währungssystems, dass man sich halt nach Alternativen umsieht. Und hinzu kommt momentan eine Gesetzgebung in den USA, die den Besitz von Kryptowährungen eher beflügelt. Und das führt momentan halt dazu, dass diese Nachfrage sehr groß ist und dass die Preise für Bitcoin und andere Kryptowährungen momentan sehr, sehr, sehr stark gestiegen sind. Das ist die Folge. Man kann die Bitcoins nicht bewerten, weil sie halt damit keine Zahlungsströme verbunden sind. Deswegen, wer spekulieren will, der ist mit Bitcoins vielleicht ganz gut aufgehoben. Aber ich glaube, für eine langfristige Geldanlage, sagen wir mal, die nächsten 10, 20, 30 Jahre, sind solche Investments maximal als Beimischung geeignet, aber nicht geeignet, um einen Großteil des Vermögens in solchen Assets zu halten, weil sie einfach zu volatil sind.
Wenn Anleger, das ist die Schlussfrage, jetzt ganz langfristig denken, all diese Themen vor Augen, über die wir jetzt gesprochen haben, aber natürlich auch die Chancen, also sowohl die Risiken als auch die Chancen, wie stelle ich mich auf? Also du hattest schon gesagt, die Quoten einhalten, sowohl was die Aktienquote anbetrifft, als auch Gold und möglicherweise für jemanden, der spekulieren möchte, Kryptoassets. Aber auf der anderen Seite, soll ich das aktiv machen oder kann ich das auch passiv machen? Gibt's oder vielleicht einfach eine Mischung? Was würdest du sagen?
Also beides sind Möglichkeiten, die viel Sinn machen. Also aktiv in Vermögensgegenstände zu investieren, also sich einzelne Aktien auszusuchen, ist eine Möglichkeit. Und die Alternative ist sicherlich, passiv zu investieren, in ETFs zu investieren oder in andere Vehikel zu investieren. Beides ist erstmal richtig, weil man mit beides mal Risiken eingeht, die langfristig entlohnt werden. Und zwar ist das die Aktienrisikoprämie. Wenn ich in Aktien investiere oder in Aktien-ETFs investiere, bekomme ich erstmal die gleiche Prämie, die Aktienrisikoprämie. Das heißt, eine Prämie dafür, dass ich Risiko eingehe, und die ist typischerweise positiv auf sehr lange Sicht. Zum Beispiel auf sehr lange Sicht hat man im MSCI World über seit 1969, seit 55 Jahren, im Durchschnitt 10% pro Jahr verdient. Das ist der arithmetische Durchschnitt, den man hatte. Deswegen ist die wichtigste Entscheidung, dass man einen Teil seines Vermögens langfristig in Aktien hält. Zweite Sache, die man sich überlegen muss, ist, wie viel hält man in risikobehafteten Assets? Und das ist nicht für jeden Menschen gleich, sondern muss man zwei Dinge sich angucken. Einmal, wie groß ist die Tragfähigkeit, die ökonomische Tragfähigkeit von einer Person? Und das Zweite, Wie ängstlich ist die Person? Menschen, die ein großes Vermögen haben, können natürlich viel mehr Geld angehen in risikobehafteten Investments. Wenn du Geld brauchst für deinen Lebensunterhalt in den nächsten 2-3 Monaten, dann solltest du meines Erachtens überhaupt nicht in Aktien investieren, weil das Geld zu stark schwankt. Das ist das eine. Das zweite ist die psychologische Tragfähigkeit. Es gibt viele Menschen, die verkaufen Aktien panikartig, wenn Märkte fallen. Und wenn das passiert, dann sollte man von vornherein weniger Geld anlegen in Aktien. Deswegen gibt es keine einheitliche Quote, die für alle richtig ist, sondern die ist individuell verschieden.
Ja, Hand aufs Herz, ist es dir auch schon mal passiert, dass du in irgendeiner Krise dachtest, die ist jetzt anders als andere, jetzt verkaufe ich auch?
Während jeder Krise. Und das ist genau der Fehler, den man macht. Wir haben zum Beispiel im April, als Trump hergegangen ist und die Zölle angekündigt ist, die Volatilität massiv gestiegen. Die Menschen hatten Panik an den Märkten. Was sie damals gesagt haben, ist, die hohe Volatilität ist ein Grund, jetzt eher in Aktien zu investieren, als zu desinvestieren. Und das ist einer der klügsten Sprüche, den übrigens Warren Buffett mal gemacht hat. Warren Buffett hat mal gesagt, wenn andere Leute ängstlich sind, dann wird er mutiger. Und wenn andere Leute zu mutig sind, wie zum Beispiel jetzt momentan, dann wird er ein bisschen vorsichtiger. Und dieses antizyklische Verhalten, das macht schon sehr viel Sinn.
Tja, so mutig zu sein, das nehme ich mir auch immer vor. Aber mal ganz ehrlich, oft verpasse ich den richtigen Einstieg. Immerhin verkaufe ich nicht mehr zur Unzeit. Aber auch das muss sich lernen. Wie geht es euch? Lasst ihr euch von den Kapitalmärkten ins Boxhorn jagen oder folgt ihr cool eurer Strategie? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Damit sind wir am Ende der 114. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.